HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Guten Abend.
Schulen, Spielplätze, Zoo, eigene Gärten gibt es kaum. Familien mit ihren Problemen in den Wohnungen eingepfercht.
Na, erzähl mal ein bisschen, wie das ist für dich.
Für mich ist es traurig, dass alle zu sind.
Das ist für mich voll langweilig.
Wir machen uns Sorgen, dass zu Hause vielleicht allen die Decke auf den Kopf fällt.
Dieser dichte Stress, vielleicht schon vorhandene Beziehungsthematiken zwischen den Eltern können einfach dazu führen, dass Eltern sich nicht mehr steuern können.
Die Sorge ist natürlich schon groß, dass auch die häusliche Gewalt einfach zunimmt, dass ja, Eltern einfach überfordert sind und dann auch zu Erziehungsmethoden greifen, die einfach schädlich sind für die Kinder.
Also was wir im Moment auch beobachten, dass Jugendliche, gerade auch Mädchen, die eigentlich noch ein Zuhause hätten, jetzt auf die Straße fliehen, jetzt in diese Gruppen von Obdachlosen fliehen, einfach weil sie es zu Hause nicht aushalten.
Selbst wenn die Corona-Krise medizinisch besiegt sein wird, werden wir höchstwahrscheinlich viele verletzte Kinder haben.
Na, normalerweise ist der Alltag von Kindern gut strukturiert. Sie gehen in den Kindergarten, in die Schule, in die Kita. Sie können Hausaufgabenhilfen in Anspruch nehmen, sich im Sportverein oder auf dem Spielplatz austoben. Durch die zahlreichen Angebote außer Haus werden die Eltern entlastet. Und wenn die häusliche Situation nicht so optimal ist, wenn die Wohnungen klein und die Eltern überfordert sind, dann fällt das nicht so ins Gewicht, weil es Ausweichmöglichkeiten gibt, weil Kinder auch in den Betreuungseinrichtungen ein Mittagessen bekommen und sie zusätzliche Bezugspersonen haben. Das fällt jetzt alles weg. Und es gibt viele Kinder, bei denen es nicht nur darum geht, die Langeweile zu vertreiben, sondern für die der verordnete Rückzug ins Familienleben eine Katastrophe ist. Ihnen drohen Vernachlässigung und schlechte Versorgung bis hin zu Gewalt und Missbrauch. Diese Krise ist kein Kinderspiel. Gefahr im Verzug. Wer hilft Kindern in der Krise? Dieser Frage stellen wir uns in dieser Tagsendung. Wir erleben eine Zeit großer Verunsicherung, auch als Erwachsene. Aber Eltern müssen gerade jetzt ihren Kindern Sicherheit und Zuversicht vermitteln. Dazu sind manche nicht in der Lage. Lena Kimpel hat sich darüber Gedanken gemacht. Karen Fuhrmann liest.
Kindheit ist Veränderung. In der Corona-Krise gilt das noch mehr als sonst. Schulen und Kindertagesstätten sind geschlossen, Spielplätze sind abgesperrt, das Training im Sportverein findet auf absehbare Zeit nicht mehr statt. Und auch Treffen mit Freunden kommen nicht in Frage. Das Leben von Kindern und Jugendlichen hat sich durch die Ausbreitung des Coronavirus massiv verändert. Und das in sehr kurzer Zeit. Das ist eine Herausforderung für Kinder ebenso wie für ihre Eltern. Denn Kinder können ihre Sorgen und Fragen oft nicht sofort artikulieren. Sie verfügen noch nicht über die gleichen kognitiven Fähigkeiten wie Erwachsene. Um Veränderungen im Alltag zu verarbeiten, sind Kinder deshalb auf Transferleistungen ihrer Eltern angewiesen. Zum Beispiel, indem Eltern Regeln wie Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen in kindgerechter Sprache erklären. Der Deutsche Kinderschutzbund rät außerdem, weiterhin genug Abwechslung im Alltag zu gewährleisten, damit sich nicht alles nur um die Verbote dreht, die das Virus nötig gemacht hat. Digitaler Schulunterricht oder Aufgaben, die von Lehrkräften bereitgestellt werden, können dem Tag eine grundlegende Struktur geben. Darüber hinaus muss aber genug Zeit für Spiel und Selbstbeschäftigung sein. Besonders der Raum für Gespräche zwischen Eltern und Kindern darf nicht fehlen. Denn dass es keine Kita, keine Schule, keine Freunde und keinen Sport gibt. Das muss verarbeitet und ausgeglichen werden, mit viel Geduld, Ausdauer und Zeit. Aber gerade Zeit ist oft rar. Für viele Eltern ist Kinderbetreuung als zusätzliche Aufgabe zu ihrem normalen Arbeitspensum hinzugekommen. Und die Arbeit wird nicht weniger, weil man sie plötzlich zu Hause erledigt. Es bleibt nur weniger Zeit, sie neben der Kinderbetreuung zu machen. Digitale Aufgabenstellungen der Schule, mehr Kinderprogramm im Fernsehen oder Kindersportstunden auf YouTube können das nur teilweise auffangen. Man solle sich nicht unter Druck setzen, rät der Deutsche Kinderschutzbund. Nur Eltern, die gut für sich selbst sorgen, können in Ausnahmesituationen wie der Corona-Krise auch ausreichend für ihre Kinder da sein. Hilfsangebote wie Telefonberatungsstellen sind deshalb in der Krise besonders wichtig. Was aber, wenn solche Angebote nicht in Anspruch genommen werden? Besonders schwierig sind die Einschränkungen durch Corona für Kinder, die ohnehin schon in sogenannten problematischen Familien aufwachsen. Kinderpsychologen fürchten, dass emotionaler und physischer Missbrauch zunehmen werden, weil Familien mehr Zeit auf engem Raum verbringen und durch Corona emotional zusätzlich unter Druck stehen. Das Virus erschwert die Arbeit von Psychotherapeuten, Psychologen und Jugendämtern erheblich. Kinder, die vernachlässigt oder missbraucht werden, drohen in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen durch das Raster therapeutischer oder pädagogischer Betreuung zu fallen. Das äußere Korrektiv, das diesen Kindern vermittelt, dass ihre Situation nicht normal ist, sondern sie Hilfe brauchen und bekommen können, fehlt. Zu normalen Zeiten leisten so etwas Lehrer oder Sozialarbeiterinnen, die beispielsweise einen Kontakt zu Psychologen oder zum Jugendamt herstellen. Wenn Kitas und Schulen geschlossen sind, bleiben diese Kinder allein.
Und genau darüber wollen wir sprechen in dieser Sendung. Dr. Maike Bottländer ist Direktor der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum in Karlsruhe. Schönen guten Abend, Herr Bottländer.
Guten Abend, Frau Renk. Grüßen
Sie. 24 Kinder und Jugendliche betreuen Sie momentan stationär in der Klinik. Dazu kommen noch Fälle, die ambulant versorgt werden. Mit welchen Problemen kommen Eltern und Kinder jetzt in diesen Krisenzeiten zu Ihnen?
Ja, wir haben weiterhin die Kinder und Jugendlichen, die zu uns in die ambulante wie auch in die stationäre Versorgung kommen, die Schwierigkeiten haben mit Ängsten, mit Zwängen, die auch Schwierigkeiten haben mit ihrer Stimmung, die depressiv sind, die vielleicht auch unter einer psychotischen Symptomatik leiden. Und das hat sich nicht verändert. Das ist weiterhin so wie auch zu den Zeiten vor der Corona-Epidemie, dass wir damit den entsprechenden Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen konfrontiert werden und da Unterstützung und Hilfe geben.
Solche Problematiken, auch wenn sie natürlich auch unabhängig von der Krise vorliegen, jetzt in der Krise wird das ja noch verschärft, wenn die Kinder kaum Bewegung haben, kaum Sport, kaum Kontakt zu Gleichaltrigen und so ganz auf das häusliche Umfeld fixiert sind. Was verändert das?
So ist es. Das verändert zum einen die sozialen Möglichkeiten, in Interaktion zu treten mit Gleichaltrigen, in Gemeinschaft zu sein, unter Freunden zu sein, sich mit Spielkameraden zu treffen, aber auch die schulische Situation. Das heißt, Schule findet jetzt zu Hause statt und viele unserer Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen, mit entsprechenden Problemen, Erkrankungen, die vielleicht im Bereich dann der Aufmerksamkeit und auch der Konzentration liegen, die haben dann auch schulische Probleme. Und mit diesen schulischen Problemen sind natürlich dann jetzt die Eltern zu Hause konfrontiert durch die Heimbeschulung oder den Schulunterricht, der dann zu Hause stattfindet. Mhm. Und da können sich natürlich Schwierigkeiten ergeben, die sehr vielfältig sind. Von der Schwierigkeit, dass die Kinder ins Arbeiten überhaupt erst kommen, ins Arbeiten einsteigen und das alles kombiniert mit vielleicht Homeoffice, das ein Thema bei den Eltern ja dann letzten Endes ist, oder auch existenziellen Problemen und Sorgen, das macht Schwierigkeiten zu Hause und kann Zündstoff für die Familie sein und auch zu Konflikten und Schwierigkeiten dann in der Familie führen.
Mhm. Dann gibt es ja noch die Problematik, wie Eltern ihrem Kind erklären können, was da eigentlich gerade passiert. Das ist ja für uns alle eine Herausforderung. Wir sind alle irgendwie verunsichert und ein bisschen ratlos. Wir müssen das den Kindern und Jugendlichen erklären, warum sie nicht auf die Spielplätze können, warum die Sportanlagen zu sind. Wie macht man das am besten? Wie sage ich es meinem Kind?
Die erste Empfehlung ist immer, eine ruhige Situation zu schaffen. Das ist natürlich, lässt sich mal so einfach sagen, ist aber gar nicht so leicht. Ruhige Situation heißt erst einmal für den erklärenden Elternteil oder für Vater oder Mutter, dass man sich selbst auseinandergesetzt hat mit den eigenen Ängsten oder auch mit den eigenen Befürchtungen. Weil das ist ja das, was Kinder immer auch merken direkt. Wenn mit den Eltern etwas nicht stimmt, dann sind Kinder relativ schnell verunsichert. Und so brauchen Gespräche dieser Art einfach den nötigen Raum, die nötige Zeit. Das kann man nicht zwischen Tür und Angel quasi mit einem Kind führen. Da muss man eine Situation schaffen, wie im Spiel zum Beispiel, im gemeinsamen Spiel, dass man da Raum ermöglicht, dass das Kind Fragen stellen kann, dass das Kind auch seine Befürchtungen äußern kann und dass man da als Elternteil auch dann die nötige Zeit hat, um darauf einzugehen.
Welche Verhaltensweisen bei kleineren Kindern oder auch bei Jugendlichen könnten denn ein Zeichen dafür sein, dass die Situation als sehr bedrückend empfunden wird, dass das Kind oder der Jugendliche total überfordert sind?
Da würde ich darauf achten. Auf der einen Seite sind es so das, was wir immer bezeichnen als so die psychischen Veränderungen oder psychische Zeichen letzten Endes. Ist, wenn Kinder gereizt sind oder auf einmal ängstlich reagieren oder vermehrt trennungsängstlich werden oder auch ja mit somatischen Problemen reagieren, wenn sie dann über Bauchschmerzen oder Übelkeit klagen. Und dann können da schon Zeichen dafür sein, dass Kinder bedrückt sind. Ich denke, ein ganz wichtiges Faktum ist einfach, dass man die geäußerten Sorgen und die geäußerten Befürchtungen, die Kinder doch schon verbalisieren können, dann aufnimmt und aufgreift und dann darauf eingeht. Mit den Möglichkeiten, die man hat, nicht so dozieren, sondern eher wirklich auf kindgerechte Art und Weise sich den Fragen und auch den Befürchtungen dann annehmen.
Stichwort Gereiztheit. Wir sind ja alle mit dieser Situation ein Stück weit überfordert. Nun sind Sie auch Kriminologe. Gibt es denn jetzt unter Jugendlichen oder auch von Erwachsenen gegen Kinder und Jugendliche gerichtet mehr Kriminalität als außerhalb einer Krise?
Wenn Familien zu Hause sind, über einen längeren Zeitraum zu Hause sind, wenn es keine Rückzugsmöglichkeiten gibt oder wenn die Situation der Eltern sehr angespannt ist, das bleibt ja nicht aus in den heutigen Tagen und in der heutigen Situation, wenn es um Existenzängste geht, wenn es um soziale Schwierigkeiten geht und wenn Kinder dann auch noch psychische Probleme mitbringen, dann kann das natürlich zu Hause Zündstoff sein. Das kann auch dann zu Konflikten führen und Auseinandersetzungen führen zwischen Eltern wie auch zwischen Kind. Und das ist natürlich dann ein Bereich, wo auch Gewalt oder gewalttätiges Verhalten eine Rolle spielen können. Und das muss man im Auge haben. Und da denke ich, sind wir als Helfernetzwerk, wie auch dann der Bereich Jugendamt, wie auch der Kinderschutz, wie auch wir von der Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Kinderkliniken dann gefragt, um in solchen Situationen unterstützend zur Seite zu stehen.
Kann Ihre Klinik auch in dieser Krise genauso weiterarbeiten? Mit welchen Einschränkungen müssen Sie jetzt leben?
Wir haben Einschränkungen getroffen, damit wir gut weiterarbeiten können. Wir haben ja eine 24-stündige Versorgung an 7 Tagen in der Woche. Und um diese aufrechtzuerhalten, haben wir hier in der Klinik in Karlsruhe die Bettenkapazität reduziert, sodass wir uns aktuell auf 2 Stationen konzentrieren und den ambulanten Versorgungsbereich. Das heißt, wir sind für Akutsituationen, für Notfallsituationen im ambulanten Bereich wie auch im stationären Bereich gut gerüstet und können da Jugendliche und Kinder voll versorgen.
Danke, Dr. Maike Bottländer von der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Karlsruhe. 100 Wissenschaftler aus Deutschland haben gerade einen nationalen Krisenstab für mehr Kinderschutz in der Corona-Krise gefordert. Ihnen geht es unter anderem darum, dass Kinder zum Beispiel in Heimen, Wochengruppen und Psychiatrien bleiben können und nicht nach Hause entlassen werden. Dass Familienhelfer weiter in direktem Kontakt bleiben müssen. Und die Experten fordern auch uns alle auf, in diesen Zeiten genau hinzuschauen. Und wenn man bemerkt, dass es einem Kind offenbar nicht gut geht, in der Nachbarschaft oder wo auch immer, Kontakt mit dem Jugendamt aufzunehmen. Dass es ein Problem für viele Kinder ist, wenn sie kaum Ansprechpartner außerhalb der Familie haben, wenn sich das Leben auf die heimischen 4 Wände konzentriert, das hat auch die Familienministerin Franziska Giffey im Blick. Am Sorgentelefon für Familien melden sich zurzeit deutlich mehr Eltern und Jugendliche als sonst, über 20% mehr. Die Mitarbeiter dort seien systemrelevant. Für deren eigene Kinder müsse es daher eine Notbetreuung in Kitas und Schulen geben, damit sie beim Elterntelefon arbeiten könnten. Noch ist das nicht umgesetzt. Hanna Gutrich ist ehrenamtliche Beraterin beim Kinder- und Jugendtelefon in Frankfurt. Schönen guten Abend, Frau Gutrich.
Guten Abend, Frau Renk.
Frau Gutrich, was beschäftigt die Kinder und Jugendlichen, die bei Ihnen anrufen, derzeit besonders?
Also das lässt sich in einem Satz nicht sagen. Wir haben auf der einen Seite Telefonate zu den üblichen Themen. Da hat sich erstmal nichts geändert. Also die üblichen Themen: Sexualität, Beziehungsprobleme, Liebeskummer, Streit mit Geschwistern, Kummer wegen der Trennung der Eltern und so weiter. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jetzt in den letzten 14 Tagen zunehmend Gespräche, in denen die Corona-Krise eine sehr große Rolle spielt. Und da bewegt sich das Spektrum auf der einen Seite von Langeweile, also es gibt viele Anrufer, die klagen darüber, klar, ja, die ärgern sich, die sind frustriert, dass sie nicht raus können, dass sie ihre Freunde nicht sehen können, dass kein Sport stattfindet, dass sie ihre üblichen Hobbys nicht weitertreiben können. Und es gibt welche, das ist ja auch in Ihrer, in dem Beitrag vorher schon angeklungen, die tatsächlich auch Ängste haben. Also die fragen dann, wie gefährlich ist denn dieses Virus? Mhm. Und es gibt Telefonate, in denen deutlich wird, dass bestimmte Konflikte, die es vorher schon gab, jetzt eskalieren.
Also erstmal ja, also so das ganz normale Spektrum von Liebeskummer bis Langeweile und dann eben die anderen Fälle, wo es dann sozusagen, wie man so schön sagt, ans Eingemachte geht. Haben Sie da Beispiele für uns?
Ja, ich kann Ihnen einige Beispiele nennen. Also ein gravierendes Beispiel, eine junge Frau ruft mich an, 17 Jahre alt. Sie ist gerade bei einer Freundin, kann bei dieser Freundin nicht bleiben, weil der Vater der Freundin herzkrank ist und Befürchtungen hat wegen des Virus. Sie kann aber auch nicht nach Hause zurück. Die Familie ist jesidisch. Die anrufende junge Frau hat massive Probleme mit dieser Familie, weil sie selbst zum Islam konvertiert ist. Die Familie hat also dieses junge Mädchen aus der Familie ausgeschlossen. Dann fragt man natürlich in so einer Situation erstmal, kannst du nicht zu jemand anders gehen? Gibt es nicht Verwandte? Irgendjemand, der noch in Frage kommt? Nein, gibt es niemand. Sie sei vorher schon mehrere Tage bei einer anderen Freundin gewesen, die sie, wie sie das genannt hat, eingeschmuggelt habe. Das ist dann aber rausgekommen und dann ist sie halt jetzt bei dieser zweiten Freundin gelandet, wo sie nicht bleiben kann wegen des Coronavirus.
Nun haben Sie ja nicht so viele Möglichkeiten. Also Sie können natürlich Ihre Zeit geben, Sie können zuhören, aber Sie können ja keine konkreten Hilfen anbieten, oder?
Also in diesem Fall kann ich nur weiterverweisen. Mhm. Ja, das ist natürlich ein Problem. Das war am Wochenende. Das zuständige Jugendamt ist nicht zu erreichen und bietet auch keine Ersatznummer für Notfälle an. Und es gibt dann noch eine andere Nummer, das ist ein Kinder- und Jugendschutztelefon, die haben auch am Wochenende Dienst. Ja, da konnte die junge Frau aber niemanden erreichen und ihre, also wir hatten ja zwei Handys, ne? Mit dem einen hat sie mit mir gesprochen und ihre Freundin war neben ihr, die hat gleichzeitig versucht, das Kinder- und Jugendschutztelefon zu erreichen. Da konnte sie im Moment erstmal auch niemanden erreichen. Und ich habe dann einen Kollegen nochmal angerufen, habe gesagt, was machen wir denn jetzt in dieser Situation? Und der meinte auch, ich hatte Befürchtungen, das zu machen, zu sagen, du musst die Polizei anrufen, weil wenn Kinder, Jugendliche das Wort Polizei hören, legen die oft auf. Aha. Ja, und wir sind ja anonym, also wir können ja die Nummer nicht zurückverfolgen und nicht zurückrufen und nichts mehr machen. Ja, und in diesem Fall hat dann, während ich das nochmal überlegte mit der Polizei, sich inzwischen doch diese andere Nummer gemeldet. Aha. Und da war dieselbe Auskunft, wie ich sie dann auch gegeben habe. In dieser Situation bleibt außer Polizei niemand mehr übrig.
Mhm. Ja. Wir haben ja auch schon gehört, dass es doch zunehmend aggressiver wird, gerade im häuslichen Umfeld. Was erleben Sie da am Telefon?
Also da hatte ich ein Beispiel von einer 14-Jährigen, die in einer außerordentlich problematischen Familie lebt. Also sie hat mir beschrieben, dass ihre Eltern schon seit vielen Jahren sehr große Konflikte miteinander haben und offensichtlich das so ist, dass das an diesem Kind und jetzt jungen Mädchen ausgelassen wird. Das geht dann so von Beleidigungen, Denunziationen, Verletzungen, weil alles an ihr falsch ist, alles an ihr schlecht ist, bis zu solchen Sätzen wie, ich wollte, ich hätte dich nie geboren und wenn du nicht leben würdest, dann hätte ich mehr Geld und also in so einem Bereich, wo also das Selbstwertgefühl von diesem Kind über viele Jahre systematisch zerstört worden ist. Und jetzt ist sie auf einmal mit diesen Eltern, die miteinander nicht zurechtkommen, mit einem aggressiven Vater, mit einer verletzenden Mutter, ständig zusammengesperrt. Ja.
Was raten Sie da?
Ja, was rate ich da? Das ist halt, war noch ein Glücksfall insofern. Es ist ein großes Haus. Ja, dieses junge Mädchen konnte telefonieren. Und im Verlauf des Gesprächs wurde dann deutlich, dass sie, also sie sagt dann, ich bin fertig mit der Welt. Ja, ich habe alle meine WhatsApp Kontakte gelöscht, weil ich nicht mehr leben will. Und sie hat sich selbst verletzt. Es wurde klar in dem Gespräch, dass sie schwer anorektisch ist. Und ich fand es sehr bedrohlich, also auch gerade diese Nachricht, meine WhatsApp-Nachrichten sind alle gelöscht.
Mhm. Anorektisch heißt, sie ist magersüchtig.
Ja, also sie ist magersüchtig.
Ist so gut wie nichts mehr.
Ja, genau. Und in dieser Situation kann ich nichts machen, außer ihr Wege aufzuzeigen, ja, dass sie dringend Hilfe braucht, dass sie therapeutische Hilfe braucht, dass sie im Zweifelsfalle auch beim Jugendamt sich Hilfe suchen müsste und man überlegen müsste mit einer Fremdunterbringung, weil da ist ja wirklich eine brisante und gefährliche Situation. Aber auch in so einem Fall haben wir, außer dass wir den Anrufenden Wege aufzeigen können, nichts anderes in der Hand. Ja, wir können nicht selbst tätig werden. Und in der Regel ist es ja so, die Kinder sind ja natürlich auch Kinder, die psychisch oder physisch misshandelt werden. Die sind ja dazu verdammt, ihre Eltern zu lieben. Und gerade so ein Mädchen, also ich habe jetzt das sehr verkürzt, ich habe sehr lange mit ihr gesprochen, kümmert sich um ihre Eltern. Ja, die kann sowas nicht machen, weil das würde ja die Eltern belasten.
Aber vielleicht merkt sie, wie gut es tut, sich Hilfe zu holen, jemanden zu haben, der zuhört und der das ernst nimmt. Und das motiviert sie vielleicht, das ist der einzige Trost, ne, sich noch weiter Hilfe zu holen. Das ist in diesen Corona-Zeiten natürlich nochmal extrem schwierig, weil so viele Sachen geschlossen sind.
Ja, genau. Das ist ein ganz großes Problem. Das wurde ja in Ihrer Anmoderation schon deutlich. Also gerade Kinder, die in den sogenannten Problemfamilien wohnen, die haben ja sonst noch Möglichkeiten, sich zu artikulieren. Ja, da gibt es eine Lehrerin, da gibt es jemand im Sportverein, da gibt es vielleicht die Mutter von einer Freundin im Glücksfall. Viele sprechen ja nicht über die Probleme, weil sie sich schämen, weil sie die Eltern schützen wollen. Also der beste Schutz für die Täter ist ja immer das Schweigen der Opfer. Ja, aber zumindest potenziell gibt es Möglichkeiten und auch zum Beispiel bei uns anzurufen. Also wenn jetzt ein misshandeltes Kind in einer winzigen Wohnung mit den Eltern ist, ja, wie soll das uns anrufen? Ja, sonst normalerweise ist es draußen, im Zweifelsfall, wenn es kein Handy hat, dann nimmt es sich das Handy der Freundin oder des Freundes. Also da gibt es dann immer eine Möglichkeit. Aber die ist ja jetzt abgeschnitten.
Ja, da kommt es wieder auf uns alle an, dass wir in solchen Fällen dann auch verstärkt hinschauen. Hanna Gudrich vom Kinder- und Jugendtelefon in Frankfurt, ganz herzlichen Dank. 116 111, das ist die Nummer vom Kinder- und Jugendtelefon. Wenn die Kinder mitbestimmen könnten, dann wären die Spielplätze, Sportanlagen und Zufluchtsorte für sie wahrscheinlich offen geblieben in dieser Krise. Sie hätten wohl andere Wege gefunden, sich und andere vor Corona zu schützen. Da mussten wir an Herbert Grönemeyer denken. Kinder an die Macht.
Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht, was sie tun. Die weggehörten Kinderhände, den Trübsinn erinnern. Wir werden Grund und Boden gelacht. Kinder an die Macht. Sie sind die wahren Anarchisten. Ein liebendes Chaos räumen ab. Kennen keine Rechte, keine Pflichten. Ungebeugte Kraft, massenhaft, ungestümer Stolz. Gebt den Kindern das Kommando. Sie berechnen nicht.
Kinder an die Macht. Weitere Songs, die Kinder in den Fokus nehmen, folgen. Gefahr im Verzug. Wer hilft Kindern in der Krise? HR2 Kultur der Tag. Es gibt Eltern mit großen Existenznöten, auch schon vor Corona. Eltern mit Drogenproblemen, Alkoholsucht oder Depressionen. Und so überforderte Eltern, dass sie gewalttätig werden. Jedes Jahr werden in Deutschland rund 4.500 Kinder so extrem misshandelt, dass ihre Verletzungen auffallen, dass sie ärztlich behandelt werden müssen. Jede Woche sterben etwa 3 Kinder unter 14 Jahren durch die Hand ihrer Eltern. Das sind die Zahlen aus normalen Zeiten. Die Jugendämter versuchen, die Kinder zu schützen, nehmen gefährdete Kinder im Notfall aus den Familien raus. Das geschieht aber natürlich nur, wenn wirklich Gefahr im Verzug ist. In solchen Fällen kommen die Kinder und Jugendlichen entweder in ein Heim oder zu Pflegefamilien. René-Marie Dutschke und ihr Mann sind solche Pflegeeltern. Sie nehmen Notfälle auf, manchmal für ein paar Tage, manchmal für Monate, manchmal auch für sehr lange Zeit. Im Moment sind 3 Kinder in ihrer Obhut. Guten Abend, Frau Dutschke.
Ja, hallo.
Wie ist das, wenn ein Pflegekind zu Ihnen kommt? Wie viel Vorlauf haben Sie da?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal lernen wir die Kinder tatsächlich kennen und besuchen sie vorher auch da, wo sie sind. Aber manchmal gibt es auch die Situation, dass man einen Anruf bekommt und gesagt wird, ja, Polizei macht gleich einen Zugriff und da sind Kinder dabei und dann stehen die sozusagen wenig später bei uns im Flur.
Ja, wunderbar, das ist ja dann eine sehr spontane Situation. Wie nähert man sich da aneinander an?
Wir haben ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung und wir machen das eigentlich immer so, denn wir haben so ganz viele Hausschuhe in verschiedenen Größen und wenn ich dann weiß, ein Siebenjähriges kommt, dann suche ich schon mal dem entsprechende Schuhgröße heraus und stell die Schuhchen hin und sage, schau, deine Schuhe stehen da schon. Und dann fühlen sich die Kinder immer schon so ein bisschen willkommen geheißen und ziehen die Schuhchen gerne an und dann kochen wir Nudeln zusammen und am besten noch Pudding hinterher. Und dann kriegt man den Tag ganz gut rum.
Nudeln und Pudding machen glücklich. Kinder und Jugendliche sind sehr unterschiedlich. Manche erzählen sofort gerne, andere ziehen sich ganz zurück. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, also hier ist es schon eher so, dass die Kinder, die ihre, das, was sie bisher erlebt haben, eher unter den Teppich kehren. Wobei ich sagen muss, ich finde das gar nicht verkehrt, dann einfach so einen Neubeginn zu machen. Und in der Pubertät kommt das unterm Teppich sowieso wieder hervor. Aber dann schaffen die Kinder es wenigstens, positiv in die Zukunft zu schauen und gute Erlebnisse zu haben und innerlich Stärke entwickeln zu können, ne?
Werden Sie denn vom Jugendamt genau darüber informiert, was die Kinder erlebt haben?
Manchmal ja, manchmal nein. Also eigentlich ist es immer so ein Überraschungspaket. Also dann denkt man, man hat übers Wochenende ein Mädchen da, was ganz süß aussieht und dann ist es hier und dann bleibt es plötzlich für immer und bringt Riesenpakete mit Flüchtlingshintergrund oder Drogenhintergrund und haben wir die verschiedensten Geschichten hier schon erlebt. Sehr aufregend.
Wir wissen nicht, wie lange wir mit Corona umgehen müssen und Sie wissen dazu nie genau, wie lange Ihre Pflegekinder bei Ihnen bleiben. Wie gehen Sie denn mit dieser Ungewissheit um?
Ja, also eigentlich ist es eher immer so, dass die Kinder gerne länger bleiben, als dass sie von dannen gehen. Und es ist dann immer eine Frage der eigenen Kräfte. Wie schaffe ich das und was stärkt mich? Und genau, wie kann ich diese Schicksale, die dann hier ankommen, mittragen und mitverkraften auch. Also ich muss abends keinen Tatort gucken. Ich habe die Geschichten hier alle live.
Ihre Pflegekinder kommen immer aus einer Krisensituation. Jetzt haben wir noch die zweite Krise, die Corona-Pandemie. Welche Schwierigkeiten bringt das für Sie in Ihrem Pflegealltag?
Naja, ich bin jetzt 24 Stunden im Einsatz, weil also zwei der Kinder, die jetzt hier sind, sind so traumatisiert, dass sie Albträume haben, dass sie nachts kommen, weinen. Da sitze ich dann nicht jede Nacht, aber doch häufig sitze ich am Bett und trockne Tränen. Und zu Schulzeiten konnte ich dann vormittags ein bisschen Schlaf aufholen, bis sie wiedergekommen sind. Und das fällt jetzt natürlich weg. Jetzt bin ich auch noch Lehrerin und muss hier auch für ein bisschen Struktur sorgen im Alltag. Ne?
Und wie viel Unterstützung erhalten Sie normalerweise und jetzt auch momentan von den Jugendämtern?
Also eigentlich nichts. Die sind selber völlig überfordert in der momentanen Situation. Ne? Also das ist wirklich schwierig.
Und was für eine wichtige Arbeit. Vielen Dank, René-Marie Dutschke, Heilpädagogin und Pflegemutter. Wer hilft Kindern in der Krise? Eine Gruppe von Kindern wollen wir in dieser Sendung auf keinen Fall vergessen. Diejenigen, die in Flüchtlingslagern ausharren müssen. Sie wissen schon lange, wie es ist, wenn man auf engem Raum zusammenleben muss. Spielplätze gibt es sowieso nicht und die Eltern, sofern überhaupt dabei, stehen auch ohne Corona-Bedrohung unter erheblichem Druck. Isabel Reifenrath mit einem Blick ins Flüchtlingslager auf Lesbos.
Es gibt keine Seife. Laut Ärzte ohne Grenzen müssen sich bis zu 1300 Menschen einen Wasserhahn teilen und sie schlafen zu fünft oder zu sechst auf engstem Raum. Um zumindest Kindern, die alleine sind, aus dieser Situation zu helfen, hat die Bundesregierung beschlossen, sie nach Deutschland zu holen. Nur wann das passieren soll, steht immer noch nicht fest. Das Bundesinnenministerium schreibt:
Die Bundesregierung steht in intensivem Austausch mit den europäischen Partnern, um zeitnahe Übernahmen von den griechischen Inseln zu gewährleisten. Details zur operativen Umsetzung der Aufnahme werden in Abhängigkeit von den Absprachen auf europäischer Ebene gegenwärtig geprüft.
Die Bundesregierung pocht auf eine europäische Lösung. 8 Staaten wollen sich beteiligen. Dazu gehören Frankreich, Kroatien, Finnland, Irland, Portugal und Litauen. Italien ist wegen der Corona-Pandemie nicht mehr dabei. Und Luxemburg hat nun beschlossen, im Alleingang 10 Kinder aufzunehmen. Michel Brandt von der Linkspartei findet Luxemburg Handle richtig.
Wir sehen doch während der ganzen Corona-Krise, dass die EU derzeit absolut handlungsunfähig erscheint. Und da wir in den Camps auf den griechischen Inseln, in diesen EU-Hotspots, wirklich einer Katastrophe entgegengehen, ist es an der Zeit, jetzt zu handeln. Die Bundesregierung muss jetzt vorweggehen. Und es reicht im Übrigen auch nicht mehr aus, sich auf die unbegleiteten Minderjährigen zu fokussieren, denn alle Menschen dort, vor allem auch die Älteren jetzt ja gerade, die dort sind und die Kranken, sind massiv betroffen von dieser Corona-Krise.
Die EU-Kommission berichtet, dass Griechenland bereits 2000 Kinder ausgewählt hat, die alleine geflüchtet sind oder ihre Eltern auf der Flucht verloren haben. Die EU wollte ursprünglich 1600 von ihnen aufnehmen. Durch die Corona-Pandemie könnten es jetzt aber weniger werden. Ein Sprecher der UNHCR erklärte, das Coronavirus werde sich ungebremst ausbreiten, wenn es erst ein Lager erreicht. Viele Kinder seien bereits krank, hätten dem Coronavirus nichts entgegenzusetzen. Allerdings sei es durch die Pandemie nun schwieriger geworden, die Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Dadurch, dass keine Flüge mehr gingen, sei es nicht mehr so einfach, auf die griechischen Inseln zu gelangen. Pro Asyl fordert längst, dass nicht nur die Kinder aufgenommen werden. Karl Kopp von Pro Asyl.
Die Debatte über die Aufnahme von 1600 allein fliehenden Kindern, unbegleiteten Minderjährigen, ist ein europäisches Trauerspiel. Wir reden seit 7 Monaten, also lange vor Corona, über diese Aufnahme. Bis heute ist noch kein einziges Kind ausgeflogen worden.
Auch Linke und Grüne fordern, dass die Kinder sofort aus den Flüchtlingslagern geholt werden. Brandt meint, es sei kein Problem, sie in Deutschland in Quarantäne zu nehmen. Zur Not gäbe es viele leerstehende Hotels zurzeit. Er hält es für unnötig, jetzt überhaupt noch Sicherheitsüberprüfungen durchzuführen. Luise Amtsberg von den Grünen lobt, dass die Bundesregierung sich für die Flüchtlinge in Griechenland einsetzt, auch wenn die Grünen sich wünschten, dass deutlich mehr Flüchtlinge aufgenommen werden.
Idealerweise müssten die Flüchtlingslager auf den Inseln ganz evakuiert werden. Das ist aber nicht ohne weiteres umzusetzen, weshalb es richtig bleibt, wie von uns gefordert, mit den besonders Schutzbedürftigen anzufangen.
Der Bundesregierung geht es darum, auch für die Zukunft ein europäisches Vorgehen zu etablieren. Das Bundesinnenministerium arbeitet an einer europäischen Flüchtlingspolitik. Die EU-Kommission geht davon aus, dass die ersten Kinder noch vor Ostern aus den Lagern geholt werden. Aber es ist eine heikle Angelegenheit, denn das Coronavirus könnte nun jeden Tag ein Lager auf den griechischen Inseln erreichen.
Ostern ist bald. Erinnern Sie sich an den Song »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern« von Franz Josef Degenhardt aus dem Jahr 1965? Hier kommt die Version der deutschen Hip-Hop-Band Anarchist Academy.
Kindern, sing nicht ihre Lieder.
Nimm dir, was du kriegen kannst, bring's aber gut rüber.
Vielleicht war er ein Schmuddelkind, als alles anfing. Als er schmuddelig verschmiert an der Nabelschnur hing. Nur für Sekunden, dann geputzt, gepudert und geföhnt. Und durch Mama von Tag 1 an die Flasche gewöhnt. Verwöhnt mit Spielzeug-Trash in das warme Reihenhaus. Doch wenn die Kids im Sperrmüll wühlten, wollte er gern zu ihnen raus.
Zigeunerlumpenkinder, pass auf, dass die dich nicht beißen. Die tun die Asylanten in die Vorgärten scheißen.
Sich zusammenreißen, schlauft den Papa, der viel trank. Beim Doktorspiel erwischt, nennt er ihn pervers und krank. Der Gestank war unerträglich, die Aussicht ziemlich trübe. Hanno Spencer durfte er sehen, aber niemals Ratz und Rübe. Wer gibt da nicht klein bei? Und er dachte bei sich, die Kinder aus dem Heim riechen auch anders als ich. Die verkloppten ihn nicht selten, stellten Beinchen, lachten laut. Doch in der Schule nahm er Rache, ging den Schwachen an die Haut. Dotterer zum Beispiel, den haben sie oft gedisst. Dem hat er, als der unten lag, voll ins Gesicht gepisst.
Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder.
Nimm dir, was du kriegen kannst, bring's aber gut rüber.
Gefahr im Verzug. Wer hilft Kindern in der Krise? HR2 Kultur, der Tag. Aus den Ländern, die uns schon etwas voraus sind in Sachen Corona, kommen keine beruhigenden Zahlen. In China zum Beispiel haben sich während der Ausgangssperren die Fälle von gemeldeter häuslicher Gewalt verdreifacht. Da kommt was auf uns zu. Momentan bekommen über 1 Million Kinder in Deutschland sozialpädagogische Familienhilfe. Das können Besuche von Sozialarbeitern zu Hause sein, Beratung, Ausflüge, aufsuchende Familienhilfe nennt sich das. Aber Hausbesuche fallen wegen der Ansteckungsgefahr in Corona-Zeiten aus. Stattdessen spricht man draußen vor der Tür oder telefoniert. Manchmal geht es auch einfach nur um die Versorgung. Wer von Hartz IV lebt, der hat, um ein Vorschulkind satt zu bekommen, 2,90 Euro pro Tag zur Verfügung. Für ein Schulkind sind es dann 4 Euro. Seit dem 1. April können Familien einen Zuschlag zum Kindergeld beantragen, bis zu 185 Euro im Monat immerhin. Vor 25 Jahren hat Pastor Bernd Sickelko das christliche Kinder- und Jugendwerk Arche in Berlin-Hellersdorf gegründet. Allein in Berlin betreuen die Archen inzwischen 850 Familien. Dort bekommen Kinder aus bedürftigen Familien täglich ein Mittagessen, manche auch ein Abendessen. Eigentlich. Aber seit Mitte März mussten die Einrichtungen schließen wegen der Corona-Prävention. Nun müssen die Familien die Kinder selbst versorgen und das ist für nicht wenige ein Problem, eine Mahlzeit mehr pro Tag bereitzustellen. Schönen guten Abend, Herr Sickelko.
Guten Abend.
Wie erleben Sie die Not Ihrer Arche-Kinder?
Na, die größte Herausforderung ist natürlich jetzt da zu sein, wo die Kinder sind, wenn die Kinder nicht mehr zu uns kommen. Das heißt also, sie brauchen Lebensmittel. Die Eltern müssen zu Hause kochen, die eigentlich gewohnt waren, dass ihre Kinder in unsere Einrichtung kommen. Und wir müssen auch ein bisschen Schutz schützen vor der Form von häuslicher Gewalt. Wir müssen die Kinder auch interaktiv beschäftigen. Wir machen mit ihnen die Hausaufgaben, die sie von den Schulen mitbekommen haben. Ja, und wir versuchen, ihren Freizeitprogramm so gut wie möglich, trotz Spielplatzschließung, ihn aufrechtzuerhalten, indem wir einfach eine virtuelle Arche geschaffen haben.
Die virtuelle Arche. Also es geht alles online, aber nicht alle Kinder haben Zugang zu so einem Online-Angebot, oder?
Das stimmt. Wir haben jetzt einen Aufruf gemacht nach gebrauchten Smartphones und haben dann auch die Prepaid-Karten dazu besorgt, damit wir den Kindern auch WhatsApp ermöglichen können, die eigentlich nicht erreichbar waren. Da sind wir immer noch dabei, aber es hat schon zum Großteil geklappt.
Der Kontakt zu den Kindern ist das eine. Der Kontakt zu den Eltern ist aber oft auch ganz wichtig, auch was die Versorgung angeht. Wie machen Sie das?
Also wir haben kurz bevor wir wussten, dass die Schulen schließen, einen Plan B entwickelt. Wir haben dann nochmal alle Telefonnummern abgeglichen von den Kindern, von den Eltern und haben dann mehrere Gruppen geschaffen. Einmal für die Kinder, für die Eltern. Dann haben wir Bezugspersonen eingesetzt und wir schreiben den Eltern alle 2 Tage eine Nachricht, fragen, wie es ihnen geht, ob sie irgendwas brauchen und fahren dann mit dem, was sie brauchen, in ihre Familien. Und wir reden auch mit ihnen über das, was zu Hause läuft. Manchmal rufen sie uns selber an, wenn sie in einer schwierigen Situation sind. Und umgekehrt bei den Kindern ist das genauso. Mhm.
Nehmen das denn alle Eltern gerne in Anspruch oder gibt es auch welche, die sich abschotten?
Also wir haben bis jetzt noch keine Eltern, die sich abgeschottet haben. Ganz im Gegenteil, viele Menschen deutschlandweit, die von unserem Angebot gehört haben, die selber in Not geraten sind, haben sich schon an uns gewendet. Also das Vertrauen wächst unglaublich gerade.
Wir schauen ja immer auf die negativen Sachen. Das springt einem auch zuerst ins Auge. Aber kann es auch vorkommen, dass die Familiensituation durch die Corona-Beschränkungen besser wird, weil die Eltern vielleicht endlich mal Zeit haben, sich mit ihren Kindern zu beschäftigen?
Naja, die Zeit ist natürlich die Herausforderung. Bei manchen fällt natürlich die Decke nach 24 Stunden auf den Kopf, ist ja völlig klar. Das ist auch bei den Akademikerfamilien so. Aber was wir gerade merken, gerade bei auffälligen Familien, die wir so in unserer Einrichtung haben, wo wir Angst vor häuslicher Gewalt haben, da merkt man schon, die merken, oh, anderen geht's genauso wie mir. Viele können in so eine Situation kommen und da wachsen die Familien eher zusammen. Wir machen ein tolles Beschäftigungsprogramm. Wir machen einmal pro Tag eine Stunde Live-Chat. Da sitzt sogar mittlerweile die ganze Familie vom Fernseher bei YouTube, um mit uns dann das interaktive Programm zu erleben. Das ist schon ganz toll.
Wenn Sie jetzt merken, in einer Familie droht die Situation zu eskalieren, welche Möglichkeiten haben Sie da zu helfen? Wie machen Sie das?
Wir sind ja eher eine Betreuungseinrichtung als eine Freizeiteinrichtung. Das heißt, die Menschen haben einen sehr guten Draht zu uns. Wir haben jetzt schon ein paar Anrufe gehabt von Eltern, die gesagt haben, oh, ich bin kurz davor, dass mir die Hand ausrutscht. Kannst du mir nicht helfen? Kannst du mir nicht irgendwas sagen? Irgendwelche Tipps geben, was ich noch mit den Kindern machen kann? Wenn sie uns anrufen, dann passiert das nicht. Und wir haben ja auf der einen Seite die Eltern, mit denen wir kommunizieren, und die Kindern. Und manchmal sagen die Eltern etwas anderes als die Kinder. Dann wissen wir, wir müssen reagieren. Dann fahren wir hin, bringen wir vielleicht eine Kleinigkeit und unterhalten uns an der Tür mit den Eltern und auch mit den Kindern natürlich. Und manchmal ist es bei den Kindern so, die schreiben dann auch, kannst du heute mal 10 Minuten länger an der Tür bleiben, wenn du Lebensmittel bringst. Dann merkt man schon, die wollen auch diese sozialen Kontakte aufrechterhalten, damit es eben nicht in der Familie zu Komplikationen führt.
Also das klingt ja auch nach einer sehr aufwendigen Arbeit, die Sie da momentan betreiben. Sind noch alle Mitarbeiter an Bord oder mussten da auch jetzt schon einige sich in Quarantäne begeben oder können einfach nicht mehr arbeiten, weil sie vielleicht auch selbst Kinder betreuen müssen?
Also wir haben natürlich schnell unsere Risikogruppen nach Hause geschickt. Wir haben die Verwaltungsmitarbeiter ins Homeoffice geschickt und wir haben den Eltern, die Kinder haben und keine Betreuungsplätze haben, das Angebot gemacht, zu Hause zu bleiben oder zu kommen, je nachdem, wie sie es machen können. Und wir merken natürlich auch, dass man sich da abwechselt und dass man Alternativen findet. Aber wir arbeiten gerade mit einer sehr begrenzten Mannschaft.
Und geben alles. Vielen Dank, Bernd Siegelko, Gründer der Arche-Betreuungseinrichtungen für Kinder. In vielen Familien sind die Großeltern eine wichtige Stütze. Sie helfen oft, wo sie können, und sie sind außerdem zusätzliche Bezugspersonen für die Kinder. Nun sollen sie isoliert bleiben. Keine Besuche. Bleib zu Hause, Mama, auch wenn ich deine Hilfe wirklich gut brauchen könnte. So könnte ein Satz erwachsener Kinder an ihre Eltern jetzt lauten. Was aber passiert, wenn die Großeltern wegfallen, die sonst mit für die Enkelkinder sorgen? Und auch eben dafür, dass Eltern mal durchatmen können, was wiederum die Kinder schützt. Gedanken dazu von Hadija Haruna.
Manchmal muss man als Kind mit den Eltern ein Machtwort sprechen. Vor allem, wenn sie nicht hören wollen. Selbst dann, wenn man sich damit in die stressigste Lage aller Zeiten katapultiert. Nämlich als Eltern, deren festes Betreuungssystem darauf aufbaut, dass die Großeltern Teil der Fürsorgearbeit in Sachen Kinder- bzw. Enkelbetreuung übernehmen. So spielen sich in diesen Wochen zum Teil skurrile Szenen ab. Ich spreche darüber mit Freundinnen, von denen die meisten zwischen 1980 und 1985 geboren sind, und stelle fest, fast alle befinden sich in Diskussionen mit ihren Eltern darüber, das Coronavirus doch bitte ernst zu nehmen und zu verstehen, warum sie sich nicht treffen dürfen. Meine Mutter berichtete mir, dass gleich 2 Bekannte von ihr weiterhin auf den Enkel aufpassen würden, weil es bei diesen Familien nicht anders ginge. Auch sie würde kommen, uns zu sehen und zu unterstützen. Aber ich erlaube es nicht. Das Phänomen geht offenbar um die Welt. Auch in den USA tauschen sich via Twitter Menschen über ihre Sorgen mit den Eltern der Babyboomer-Generation zwischen 1944 und 1964 geboren aus. Der Autor Ben Wallace Wells spricht in diesem Zusammenhang von einer neuen Spezies, den YOLO-Großeltern. YOLO für das Jugendwort You Only Live Once. Und eigentlich hätten viele von uns die Unterstützung unserer Eltern auch dringend nötig. Kleinkinder vom Kindergarten abholen, die Kinder am Nachmittag betreuen, Oma- und Opa-Tage, die Eltern Freiräume schenken, um nicht zu sehr an die eigenen Grenzen zu stoßen. All das fällt seit Wochen und vielleicht für viele weitere Wochen weg. Dass die Kinder bis mindestens September nicht mehr zu Oma und Opa zur Betreuung gegeben werden sollten, riet der Virologe Christian Drosten in einem Interview. Auf Twitter kann man sich durch klagende Kommentare lesen.
Die Kinder werden immer genervter und gereizter, weil die Eltern total zwischen den Welten hängen. Alle leiden. Das wird ein endloser Teufelskreis.
Haben Paare, bei denen theoretisch beide arbeiten und die ein Kind in einem betreuungsintensiven Alter haben, irgendeine Ahnung, wie es weitergeht? First-World-Problem, aber real.
Liebe Eltern, bitte sagt, ihr habt alle schon mindestens einmal geheult seit Corona.
Es ist ein Irrglaube, dass man auf Dauer arbeiten und gleichzeitig Kinder betreuen kombinieren kann. Dazu kommt, dass abhängig von der Persönlichkeitsstruktur Eltern unterschiedlich mit Veränderungen umgehen. Bei Eltern, die vielleicht schon so im Leben mit Stresssituationen und dem Ausbruch aus Routinen nicht gut klarkommen, wird es doppelt problematisch. Und was, wenn noch existenzielle Ängste dazukommen? All das überträgt sich auch auf die Kinder. Umso mehr fehlen jetzt in vielen Familien die unterstützenden Großeltern. In vielen Haushalten sind es nämlich sie, die den Ausgleich schaffen. Großeltern können das, weil sie nicht die gleiche Verantwortung wie die Eltern in den Familien tragen. Sie entlasten, verstehen, hören zu und fangen viele Kinder emotional auf. Für andere sind Großeltern ein sicherer Ort, der ihnen eine Pause von zu Hause schenkt. In diesen Tagen sind Großeltern für viele Kinder also wichtiger denn je. Und genau jetzt fehlen sie, müssen sie fehlen. Denn auch sie müssen besonders geschützt werden.
Es ist ein Drama. Die Großeltern haben keinen Kontakt zu ihren Enkeln, außer telefonisch oder per Skype. Da kann man sich wenigstens auch sehen. Aber es dient eben zu ihrem Schutz. Die Höchste Eisenbahn, das ist eine deutsche Band. Ihr Song Kinder der Angst ist aus dem letzten Jahr, noch vor Corona.
Kinder fahren, Kinder werden selbst oft Kinder, ich weiß. Erzählen dir Dinge, die du selbst nicht über dich weißt. Halt, stopp, leise, kein Wort weiter. Du machst alles nur schlimmer mit deinem Gesicht. Was ich? Na klar, gib dir mal Mühe, los, bemühe dich. Kinder von Idioten werden selbst oft Idioten, ich weiß. Jeder wird, wie er will, jeder kann alles sein. Halt, stopp, leise, kein Wort weiter. Du machst alles nur schlimmer mit deinem Gesicht. Was ich? Na klar, wir kümmern Mühe, dann los, bemühe dich. Und du machst immer noch Musik. Ich sing so lange, bis ihr mich alle liebt. Ich sing so lange, bis ihr mich alle liebt.
Wenn es zu Hause nicht gut läuft, dann ist das für Kinder immer schlimm. Jetzt völlig zurückgeworfen zu sein auf das Zuhause, das verschärft vieles, was an Problemen schon vorher da war. Wie unter einem Brennglas, hat Frau Duschke mir vorhin vom Kinder- und Jugendtelefon gesagt. Manche Kinder haben nicht nur ein Zuhause, sondern gleich zwei, weil ihre Eltern geschieden sind. Oder manche waren auch nie zusammen. Es sind insbesondere Väter, die ihre Kinder nur an einigen Tagen in der Woche bei sich haben, wenn überhaupt. Manche Mutter, die kein gutes Verhältnis zum Kindsvater hat, versucht die Situation jetzt auszunutzen. Jürgen Rudolf ist früher Familienrichter gewesen, jetzt Anwalt und Dozent in Koblenz und er hat mit solchen Fällen immer wieder zu tun. Guten Abend, Herr Rudolf.
Ja, guten Abend, Frau Regen.
Eigentlich ist der Umgang des Kindes mit dem anderen Elternteil ja rechtlich geregelt. Was für Fälle kennen Sie, wo das gerade hintertrieben wird?
Es sind zahlreiche Fälle, die ich kenne. Es ist schon immer ein Grundanliegen von Eltern, betreuenden Elternteilen, die überhaupt keinen Kontakt zum ehemaligen Partner und dem anderen Elternteil des gemeinsamen Kindes oder der gemeinsamen Kinder haben, gerne aus ihrem eigenen Leben auszublenden und damit auch aus dem Leben der Kinder. Das ist also unabhängig auch von der Corona-Situation, die wir derzeit hier zu bewältigen haben. Dazu kommt jetzt die gegenwärtige Situation, dass das Coronavirus ein willkommener Verbündeter solcher Eltern ist, die gerne das andere Elternteil, also die Mutter oder meistens, wie Sie gerade sagten, auch der Vater, aus dem Leben der Kinder mit ausblenden möchten. Das erleben wir zurzeit sehr zahlreich. Das hat eine Konjunktur, kann man sagen.
Das heißt, da sagt dann die Mutter zum Beispiel, nee, also zum Vater, da bist du noch einem größeren Ansteckungsrisiko ausgesetzt, da triffst du nochmal andere Leute. Das möchte ich jetzt momentan nicht.
Ja, so ein Argument wird verwendet. Häufig ist es gar nicht stichhaltig. Häufig sind die betreuenden Elternteile, also egal ob Mutter oder Väter, in Pflegeberufen tätig, wie ich es zurzeit erlebe, und einer viel größeren Ansteckungsgefahr ausgesetzt als im Übrigen der andere, nicht betreuende Elternteil. Eigentlich wäre die Corona-Lage jetzt eine ganz willkommene Möglichkeit, sich ganz verantwortlich über die Betreuung der gemeinsamen Kinder zu informieren und auch eine Lösung zu finden. Also gerade das Gegenteil wäre jetzt gut möglich.
Über welche Dimensionen reden wir hier? Sind das traurige Einzelfälle oder kommt das tatsächlich gar nicht so selten vor?
Ja, das Ausgrenzen und Ausblenden eines Elternteils oder die Einschränkung und Mitwirkung eines Elternteils an der Betreuung und Erziehung und Entwicklung der Kinder, das ist ja schon fast ein Massenphänomen. Ich meine, es ist jetzt nicht insgesamt auf die Bevölkerung gesehen, aber in Bezug auf die Zahl getrennt lebender Eltern. Es entwickelt sich nahezu fast epidemisch, kann man sagen, jedenfalls mit der Folge, dass zum Beispiel die medizinische Fakultät in Tübingen im Rahmen ihres Instituts für Epidemie bereits eine Untersuchung, ein Projekt gestartet hat und auch schon abgeschlossen hat zu den Folgen, auch gesundheitlichen Folgen des aus der Sicht der Wissenschaftler fast schon massenhaft auftretenden Versuche, andere Elternteile aus dem Leben der Kinder auszublenden.
Also was es für Folgen hat, wenn die Kinder eben nur Mutter oder nur Vater haben, was dann fehlt?
Ja, nicht alleine, das ist ja ein bisschen abstrakt, sondern auch, dass sie eigentlich eine häufig schon entstandene Liebe zu dem anderen Elternteil nicht weiter fortsetzen können. Mhm. Oder dass sie in eine Rolle gedrängt werden, in der sie Positionen von Erwachsenen, in diesem Falle von den betreuenden Elternteilen, übernehmen müssen, um überhaupt überleben zu können. Also Überlebensstrategien entwickeln müssen, wenn ich den anderen Elternteil nicht aus derselben Position heraus beurteile, wie jetzt die mich betreuende Mutter oder der mich betreuende Vater, dann laufe ich Gefahr, noch einen Elternteil zu verlieren. Einen bin ich ja gerade im Begriff zu verlieren oder habe ihn schon verloren. Und in diesem Loyalitätskonflikt, der ganz massive, auch langfristig für die gesamte Lebensentwicklung ganz massive Schäden hinterlässt in der Entwicklung von Menschen, befinden sich dann die Kinder. Und da ist jetzt das Coronavirus, wie gesagt, eine willkommene Möglichkeit, scheinbar legitime Gründe zur Ausgrenzung des anderen Elternteils zu finden.
Das ist also auch eine Art von Missbrauch am Kind.
Ja, das ist ein Missbrauch von Kind. Das ist Kindesmisshandlung, das kann man tatsächlich so formulieren. Das nennt sich im Übrigen auch diese Studie, die ich gerade angesprochen habe.
Welche Möglichkeiten haben Väter oder Mütter denn in diesen Zeiten gegen den Entzug ihrer Kinder vorzugehen?
Ja, es ist so, erfreulicherweise muss man sagen, haben sehr viele Landesregierungen bei den jetzt ganz aktuellen Maßnahmen hinsichtlich der Ausgangs- und Bewegungsbeschränkungen ausdrücklich darauf hingewiesen. Vorreiter ist da vor allen Dingen Berlin, aber auch Baden-Württemberg in gewissem Umfang hat da mitgezogen, andere Bundesländer auch, zu sagen, die Kontakte zwischen getrennt lebenden Familien, insbesondere Kinder und getrennt lebenden Elternteilen, sind von unseren Beschränkungen nicht betroffen. Und wenn man das verantwortungsbewusst macht, ich sehe ja sehr viele Menschen, die ganz willkürlich eigentlich teilweise unverantwortliche Kontakte nach wie vor pflegen. Aber wenn man das verantwortlich macht und sich austauscht als Eltern und sagt, bei mir sieht das so und so aus, ich habe die und die Kontakte, ich kann mich sehr wohl verantwortlich um das Kind kümmern, dann ist es vielleicht sogar gerade ein Vorteil in der gegenwärtigen, teilweise ja sehr isolierten Situation, sich mit dem anderen Elternteil austauschen zu können und insbesondere auch die Kinder zu dem anderen von den Kindern ja geliebten Elternteil zu lassen.
Kommunikation ist wichtig, ja. Vielen Dank, Jürgen Rudolph. Ja. Alles Gute für Sie.
Gern geschehen, ja, gerne.
Es ist nicht alles schlecht, auch nicht in Problemfamilien. Es gibt durchaus auch Familien, bei denen die Krise zu mehr Zusammenhalt führt, die Zeit miteinander genießen, jedenfalls größtenteils. Und es gibt unglaublich kreative Kinder. Eins davon ist Smilla aus Wiesbaden, 9 Jahre alt. Und natürlich ist auch ihr zurzeit manchmal langweilig. Deshalb hat sie einen Podcast gemacht.
Neuestes vom 9. Folge 1 vom 2. April 2020. Corona und die Langeweile. Wahrscheinlich seid jetzt alle zu Hause und geht nicht viel raus. Und das ist auch gut so. Vieles fällt aus, Hobbys, man kann nicht seine Freunde treffen und auch nicht Oma und Opa. Vielleicht ist jetzt vielen langweilig. Ich habe ein paar Tipps für euch. Erkundet doch mal genau die Wohnung. Vielleicht findet ihr ja Verstecke, die ihr noch gar nicht kennt. Wer gerne kocht, kann sich ja mal Zeit nehmen, für seine Familie zu kochen. Jemandem, der gerne schreibt, sage ich nur, los geht's, schreib eine Geschichte. Ihr könnt doch kreativ sein und euch eure eigene Langeweilepuppe basteln. Ihr braucht einen nicht besonders großen Ball, zum Beispiel einen Tennisball, einen Stift, ein Messer oder eine Schnur und Kleber. Malt auf den Ball 2 Augen und schneidet dann einen Mund eurer Wahl rein. Seid aber vorsichtig. Wenn das bei eurem Ball nicht geht, dann nehmt eine Schnur und klebt sie nur an den Enden fest. Wenn ihr jetzt Langeweile habt, dann redet doch einfach mit eurer Langeweile-Puppe. Viel Spaß! Mein Name ist Smilla und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal!
HR2 Kultur der Tag. Gefahr im Verzug. Wer hilft Kindern in der Krise? Hoffentlich wir alle. Und sei es nur damit, sich nicht über Kinderlärm zu beschweren. Freuen wir uns lieber, wenn Sie noch irgendwo ein Plätzchen zum Toben oder zu Zweitspielen finden. Diese Sendung finden Sie jederzeit in der ARD Audio App oder auf hr2.de als Podcast. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.
Musik.